Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin im Podcast, die viele von euch sicher schon kennen. Katharina Kohlbach, auch bekannt unter Katharina Rührt, ist Naturkosmetikexpertin als auch eine wahre Spezialistin für pflanzliche Inhaltsstoffe. Ihr Wissen rund um sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide, Gerb und Bitterstoffe ist tiefgehend sowohl praxisnah. Und genau dieses Wissen teilt sie auch in ihrem umfangreichen Kursangebot Pflanzenstoffe genial einfach. Dazu auch mehr in den Shownotes. Sie lebt mit ihrer Familie in Wien, ist grüne Kosmetikpädagogin, Heilkräuterpraktikerin nach Hildegard von Bingen und hat sogar ein Zertifikat für die gewerbliche Kosmetikherstellung. Bei uns war sie natürlich schon Gast im Podcast. In Folge 228 spricht sie über 5 Herbstkräuter für die schöne Haut zum Thema Naturkosmetik. Da auch super gerne mal reinhören, das lohnt sich total. Im heutigen Gespräch sprechen wir allerdings über ein anderes Thema, auch in Bezug auf Naturkosmetik, aber vor allem räumt Katharina heute mit typischen 5 Mythen rund um pflanzliche Inhaltsstoffe in der Naturkosmetik auf. Und da bin ich schon super, super gespannt. Ich finde sekundäre Pflanzenstoffe super spannend und ich freue mich einfach, Katharina, dass wir da in dieses Thema heute etwas tiefer eintauchen und über so, ja, wie gesagt, so gängige Mythen einfach mal sprechen und das ein oder andere gerade rücken, würde ich sagen.
Ich freue mich riesig für deine Vorstellung. Danke, liebe Melanie, und ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein kann.
Ja, danke dir, dass du wieder da bist. Du bezeichnest dich ja selbst als Pflanzenstoff-Nerdin. Und ich finde, das darf man auch sein, wenn man da tiefer eintauchen möchte, weil das ist ja wirklich ein Fachwissen, was du dir da aufgebaut hast, was echt in die Tiefe geht. Und wie über Wildpflanzen auch und Naturkosmetik auch, gibt es einfach so wahnsinnig viel darüber zu erfahren und zu wissen. Und es kursieren einfach viele auch teilweise falsche Sachen im Internet, dass es auch gar nicht so einfach ist, da jemanden zu finden, der wirklich Ahnung davon hat. Deswegen freue ich mich, wie gesagt, sehr, dass wir darüber sprechen. Ich weiß, du bist da auch immer sehr detailverliebt. Was fasziniert dich so an sekundären Pflanzenstoffen? Auch gerade eben in Bezug auf die Naturkosmetik.
Na, die sekundären Pflanzenstoffe sind meine Grundlage. Das ist meine Basis, aus der ich mir die Hautpflege mache. Also vielleicht noch mal kurz zur Begriffsdefinition. Es gibt ja die primären und die sekundären. Und die primären sind quasi das, woraus die Pflanze aufgebaut ist, die Kohlenhydrate, die ganze, also das, was die Struktur der Pflanze ausmacht. Und die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe sind oft nur in ganz winzig kleinen Mengen enthalten. Und deswegen hat man früher geglaubt, die wären sekundär, also nicht so wichtig, weil kommen nur in Spuren vor. Ja, aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe helfen der Pflanze signifikant zu überleben, indem sie über Duft, ätherische Öle gehören dazu, Insektenbestäuber anlocken oder auch abwehren. indem sie über Bitterstoffe kommunizieren, dass sie ungenießbar sind oder einfach nicht so gut schmecken, oder indem sie sich vor UV-Strahlung schützen, die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die Pflanze. Denn so eine Pflanze ist nicht so gut zu Fuß. Die müsste sich irgendwie überlegen, wie sie an ihrem Standort mit den Umweltbedingungen zurechtkommt und möglichst gut überlebt. Und diese Mechanismen, die sie da entwickelt hat, die funktionieren eben über sekundäre Pflanzenstoffe. Und die sind aber auch für uns genial, denn das sind das die eigentlichen Wirkstoffe von der Pflanze. In der Kräuterheilkunde sind es die Inhaltsstoffe, die mich gesund erhalten, indem sie mir Vitamine spenden, Mineralstoffe spenden, aber auch bei Krankheiten helfen, indem sie eben Bakterien abwehren oder Schleimhäute stabiler machen gegenüber Eindringlingen, jetzt die Gerbstoffe zum Beispiel. Und natürlich auch in der Hautpflege sind das die eigentlichen Wirkstoffe. Und ich kann, wenn ich meine Hautpflege mache, mich zum einen mit synthetischen Inhaltsstoffen auseinandersetzen, synthetisch im Sinne von industriell künstlich hergestellt, können aber trotzdem auch natürlichen Ursprungs sein, natürlich, aber halt alles, was man so in einem gut sortierten Naturkosmetikfachhandel kaufen kann, Niacinamide und Ureasäure und was weiß ich nicht alles. Damit kann ich mich auseinandersetzen und das quasi einkaufen. Das sind dann diese isolierten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Oder ich kann mich damit auseinandersetzen, welche Pflanzen diese Inhaltsstoffe haben und wie ich sie am besten direkt aus der Pflanze in meine Kosmetik holen kann. Und ein sehr schönes Beispiel dafür sind auch ätherische Öle. Ätherische Öle sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Und ich kann mich jetzt im Naturkosmetikfachhandel damit auseinandersetzen, welche ätherischen Öle es in Fläschchen zu kaufen gibt und die dann meiner Kosmetik zusetzen. Oder ich kann mich damit auseinandersetzen, welche Pflanzen das ätherische Öl enthalten. Also die sind ja immer nach Namen eh. Aber wie ich das direkt aus der Pflanze am besten in meine Naturkosmetik bekomme. Und letzteres ist eben mein Weg. Ich setze mich gerne damit auseinander, wie ich einfach eine Pflanze habe, beziehungsweise das, was bei mir wächst, das, was bei mir im Kühlschrank ist, das, was quasi eh schon da ist und wie ich daraus direkt die Wirkstoffe hole, ohne dann eine riesige Einkaufsliste mit lauter, in der Regel kommt es ein Pülverchen oder kleinen Fläschchen, konzentrierten Fläschchen im Naturkosmetikfachhandel kaufen zu müssen.
Ja, das Schöne bei dir finde ich ja, ist, dass du die Wirkstoffe aus der lebendigen Pflanze beziehst und all die anderen synthetischen oder vielleicht auch eben natürlich vorkommenden Inhaltsstoffe, die ich einer Naturkosmetik hinzufügen kann, die sind ja immer auch industriell verarbeitet. Und ich habe da ja im Prinzip, auch wenn es natürlich da große Qualitätsunterschiede gibt, aber ich habe da ein lebloses Pulver, ja, wohingegen ich auch mit der lebendigen, frischen Pflanze oder auch getrockneten Pflanze arbeiten kann, aber ohne dass sie vorher stark verarbeitet wurde. Das finde ich einfach so spannend an deinem Ansatz und mag das so gerne.
Du total. Hast schon, es, ja. ist, es ist total wie beim Einkaufen in, auch im Supermarkt. Du kannst dich dafür entscheiden, das verarbeitete Produkt zu kaufen und das kann auch mal sehr angenehm und gut sein und ich habe auch gar nichts dagegen, mal ein Nutella für die Kinder zu kaufen oder auch mal eine Fertigpizza da zu haben, überhaupt nicht. Aber meine Basis besteht halt aus frischem Gemüse und frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln und je mehr ich davon einkaufe und esse und je mehr ich von den unverarbeiteten Lebensmitteln dann zu Hause weiter verarbeite und je weniger ich da industriell schon vorverarbeitete Produkte zu mir nehme, desto besser ist es am Ende für mich.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Jetzt hast du schon die synthetischen Inhaltsstoffe angesprochen. Was unterscheidet denn konkret pflanzliche Inhaltsstoffe von synthetischen Inhaltsstoffen, die in der Naturkosmetik eingesetzt werden? Auch besonders im Hinblick auf unsere Hautgesundheit.
Ja, also hier ist erstmal wichtig zu verstehen, dass synthetische Inhaltsstoffe können grundsätzlich auch natürlichen Ursprungs sein. Mhm. Ja? Also ich bin da auch gerne dafür, da keine Panikmacher zu machen. Ja? Okay. Weil Natron zum Beispiel ist ein synthetischer Inhaltsstoff. Natron im Backpulver enthalten, in der Naturkosmetik total beliebt, ganz viel in meiner Rezepte auch enthalten. Natron wird aber industriell hergestellt. Man kann es auch natürlich finden und sammeln. Die Natronvorkommen sind aber sehr gering und zum Teil auch streng geschützt. Also es ist einfach nicht mehr so eine gute Idee, das in der Natur irgendwo wegzusammeln. Ist auch bei uns in der Region, gibt es sowas eigentlich nicht mehr. In der Nähe von Wien gibt es noch Soda, aber das ist was anderes. Und auch im Naturschutzgebiet darf nicht gesammelt werden. Und deswegen stellt man Natron quasi synthetisch her. Und das ist jetzt aber in dem Sinne erstmal nichts Schlechtes. Ja, aber das ist genauso wie, ich kann halt ein sehr gutes Brot mir kaufen und das ist auch hergestellt und gebacken. Und ich kann aber auch ein Brot aus industriell stark verarbeitetes Brot haben. Ja? Oder aus die Rohstoffe, die da drin sind. Das ist der Unterschied. Ja. Und mit synthetisch verbinden wir meistens auch Stoffe, die auf Erdölbasis hergestellt werden, die auch schlecht für die Umwelt sind, weil es einfach sehr viele Prozesse dahinter stehen, um sie herzustellen und so weiter, ja. Und gerade erdölbasierte Produkte können sehr schlecht von der Haut aufgenommen werden, gar nicht. Die sind für die Haut fremd, die sind nicht physiologisch. Die legen sich auf die Haut drauf wie so ein Film. Es ist quasi wie unter einer Plastikplane ist damit die Haut. Also wie unter einem Pflaster auch. Das kann sich kurz gut anfüllen, weil es einen Wasserstau quasi gibt. Die Haut kann nicht mehr so gut transpirieren und dadurch wird sie erstmal weicher. Ja, und fühlt sich auch ein bisschen feuchter an, weil sich quasi die Feuchtigkeit auch unter dem Produkt sammelt. Das kann kurz sogar sich richtig, richtig gut anfühlen. Ja, oder wenn ich Wirkstoffe habe in der Apotheke, werden solche Salben immer noch gerne verwendet auf Erdölbasis, also Vaseline, Melkfett, solche Dinge, weil sie die Haut aufweichen und dann den eigentlichen Wirkstoff besser eindringen lassen. Und das kann eben für so einen Anwendungsfall durchaus sinnvoll sein, das auch mal zu verwenden. Aber wenn ich das regelmäßig mache und wenn ich Produkte verwende, in denen immer Erdöl enthält, die Silikone enthalten, die eben mit Vaseline versetzt sind und so weiter, dann kann meine Haut nicht mehr arbeiten, sie kann nicht mehr arbeiten. Das ist nichts, was man jeden Tag nehmen sollte. Damit stört man das Gleichgewicht der Haut. Und diese Produkte tun eben nichts für die Haut. Die Haut kann das nicht verstoffwechseln, die kann damit nicht arbeiten. Ganz im Gegensatz zu pflanzlichen Ölen. Pflanzliche Öle können wunderbar von der Haut verstoffwechselt werden. Übrigens auch tierische Fette. Funktionieren wunderbar, sind uns sehr ähnlich, können sehr gut verstoffwechselt werden. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, ob man das möchte oder das oder eine Mischung. Ich finde, auch hier sollte man nicht dogmatisch sein. Es kommt immer alles drauf an, wo es herkommt. Ich finde, ganz, ganz viel ist, wo kriege ich meine Rohstoffe her? Ja. Wie weit ist es um den Erdball gereist oder unter welchen Bedingungen wurde es produziert? Das ist ein Riesenthema, wenn ich meine Produkte einkaufe. Aber auch, wie leicht bekomme ich das als Endverbraucher? Ja. Also selbst wenn es dann ein Hühnerfett zum Beispiel super wäre für einen Sonnenschutz, aber ich das einfach nicht einkaufen kann in meiner Gegend, dann hilft mir das gar nichts. Ja. Und aber einfach an ein Kokosöl aus Bio-Anbau komme, weil es das einfach in jedem Supermarkt gibt, dann ist das für mich ein Produkt, was ich viel leichter verwenden kann, weil das aus biologischer Herkunft und bei mir um die Ecke verfügbar ist. Also das ist immer ein bisschen abzuwägen, wie leicht kann ich es dann auch wirklich machen, wie gut komme ich an die Rohstoffe heran, wo kommen die Rohstoffe her. Wenn man natürlich leicht Zugang hat auch zu etwas ungewöhnlicheren Rohstoffen heutzutage, wie eben Hühnerfett oder Schweineschmalz oder sowas und das aus sehr guter Herkunft, ist das ganz, ganz toll, ja. Ja, und deswegen grundsätzlich ist das auch wieder wie beim Essen, je weniger verarbeitet deine Produkte sind, je regionaler sie sind, je saisonaler sie sind, desto besser kann deine Haut sie aufnehmen, denn die Haut isst auch und verstoffwechselt das total gerne, was man auf sie aufträgt. und kann damit ihre Schutzschicht besser aufbauen und eine Haut, die sich einfach selbst gut schützen kann, wo die äußerste Schicht intakt ist, kann sich gut gegen äußere Einflüsse schützen, kann einfach auch ihre eigentliche Schutzfunktion am Körper sehr gut wahrnehmen. Und das ist, denke ich, das, was mit Synthetik auch meistens gemeint ist. Möglichst wenig industriell verarbeitet und wenn dann aber aus natürlichen Rohstoffen, als natürliches Produkt.
Ja, schön zusammengefasst. Danke dir. Ich finde das ja immer schön, dass du das nicht so dogmatisch siehst, sondern immer auch sehr ganzheitlich. Und was ich super gerne noch ergänzen möchte, ist, dass wir, glaube ich, ganz oder viele Menschen vergessen, dass die Haut das Tor zu unserer Innenwelt ja auch darstellt und diese Schutzbarriere, die unsere Haut umgibt, die entscheidet letztlich ja auch darüber, was über die Haut in uns gelangt und beziehungsweise sorgt ja auch dafür, dass, ja, dass vielleicht unliebsame Viren und Bakterien und Keime etc. nicht über die Haut in unseren Körper gelangen. Also die Haut hat einfach so einen ganz, ganz wichtigen Schutzfaktor. Und deswegen macht das auch so viel Sinn, unsere Haut mit wirklich guten Rohstoffen zu versorgen, damit auch diese Schutzschicht, diese Schutzbarriere so aufrechterhalten werden kann. Ne?
Ja, absolut, ja. Ja, einfach genauso wie den ganzen Körper, sie mit den besten Rohstoffen versorgen, damit sie dann richtig gut was draus machen kann.
Katharina, wollen wir uns nach dieser wunderbaren Einführung mal den Mythen zuwenden?
Gerne, voll gerne.
5 Stück haben wir an der Zahl und ich habe immer eine schöne Behauptung und du darfst diese Behauptung dann... Du darfst unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dann immer aufklären, ob diese Behauptung wahr ist oder falsch oder vielleicht ein bisschen was Wahres dran ist, vielleicht auch ein bisschen was Falsches. Mhm. Und die erste Behauptung oder beziehungsweise der erste Mythos, den ich jetzt hier einfach mal dir so vor den Latz knalle, ist, dass Naturkosmetik immer automatisch frei von problematischen Inhaltsstoffen ist. Sei es jetzt gekaufte Naturkosmetik, aber auch selbstgemachte Naturkosmetik. Stimmt das? Ja,
kann man natürlich so pauschal nicht sagen. Genauso wenig kann ich sagen, dass alles, was im Wald wächst, kann ich essen.
Ja.
Ja, da geht halt auch nicht. Ja, man muss halt schon ein bisschen, also zum einen gibt es natürlich schon auch ein allergenes Risiko und man muss auch ein bisschen wissen, was man da verarbeitet und wie es wirkt. Also es braucht natürlich ein bisschen ein Hintergrundwissen dazu. Grundsätzlich arbeite ich gern nach dem Motto, und das ist mal eine sichere Bank, lasse nur an deiner Haut, was du auch essen würdest. Also wenn du in deinem Cremetiegel nur Sachen drin hast, die du auch essen würdest, dann bist du schon mal ziemlich gut unterwegs und auch in einer Konzentration, in der du sie essen würdest, ja. Deswegen arbeite ich gern mit der ganzen Pflanze, weil gerade ätherische Öle zum Beispiel haben ein sehr hohes auch Allergiepotenzial. Ätherische Öle sind was Wunderbares, haben eine unglaublich starke Wirkung, vor allem auch auf unser Gehirn, auf die Emotionen, auf das Immunsystem, auf einfach so viele Prozesse. Und wenn die aus so einer kleinen Flasche kommen, ist in einem Tropfen meist kiloweise Pflanzenmaterial. Also wirklich richtig, richtig viel Pflanzenmaterial, richtig, richtig hoch konzentriert. Und das hat zum einen auch wieder Rohstoff, finde ich, ist das durchaus bedenklich, beziehungsweise könnte man auch mal drüber nachdenken, wie viele Pflanzen man eigentlich dafür verbraucht, für so einen Tropfen. Und auf der anderen Seite ist das dann eben, man muss mit sehr viel Fachwissen eingesetzt werden, was viele Leute haben, aber viele eben auch nicht, und kann dann sehr schnell zu hoch konzentriert werden, so dass es uns einfach überfordert, also den Organismus überfordert auf eine Weise, die wir gar nicht erst spüren, weil so viele Prozesse im Gehirn ablaufen, wenn wir was riechen, so viel angestoßen wird. Und wenn das ständig zu viel ist, kann das zu Allergenen führen, zu Überreizung führen, zu Unverträglichkeiten führen, ist das überhaupt nicht gut. Und deswegen arbeite ich gern mit der ganzen Pflanze. Ich hole mir Duft einfach direkt aus der Zitrone oder direkt aus dem Rosmarin, denn so viel Rosmarin, dass der überdosiert wird, kann ich gar nicht in meinen Topf stopfen. Ja. Wenn ich das quasi selber mache, habe ich auch ein Gefühl dafür, wie viel Pflanzenmaterial ich da eigentlich verbrauche oder eben theoretisch verbrauchen würde, wenn ich jetzt wieder großzügig mit den ätherischen Ölen wäre. Und das ist dann ein Verhältnis, das die allermeisten wirklich richtig gut vertragen, was einfach die Haut richtig gut aufgenommen wird, wo wir uns selber nicht überfordern. Also das ist mal ganz, ganz wichtig. Wenn ich das aus der ganzen Pflanze mache, dann kann ich diese Überdosierung nicht haben. Und ich habe trotzdem einen ganz wunderbaren Duft, ein herrliches. Ich habe die Wirkung unglaublich gut. Ich habe den Duft unglaublich gut. Und nachdem die Pflanze viel mehr ist als nur ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff, habe ich auch noch die anderen Pflanzeninhaltsstoffe sehr, sehr gut. Habe also das Vielstoffgemisch Pflanze, in der auch die ätherischen Öle mit den anderen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen in Wechselwirkung gehen können und sich zum Teil sogar potenzieren, noch stärker werden oder abpuffern, so dass wir einfach nicht davon überfordert sind. Ja? Ja, also da muss man natürlich aufpassen. Es ist nicht automatisch frei von problematischen Inhaltsstoffen. Leider nehmen ja auch Allergien immer mehr zu. Ich muss auch wissen, wogegen ich allergisch sein bin. Ich kann genauso auch gegen natürliche Stoffe allergisch sein, wie ich gegen synthetische Stoffe allergisch bin. Ja, und es kann auch immer was dabei sein, was zu Hautreizungen führt. Deswegen grundsätzlich, deine Haut hat immer recht. Deine Haut redet mit dir. Und wenn du gute Naturkosmetik verwendest oder überhaupt, ganz egal welche Pflege, in der Regel gibt die Haut dir eine Rückmeldung, ob sie das mag oder nicht. Und wenn sie sagt, oh, das mag ich nicht, dann ist es halt deine Aufgabe hinzuhören und das ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das vertrage ich vielleicht nicht. Und das Schöne beim Selbermachen ist ja dann, dass man dann ganz gezielt auf andere Rohstoffe ausweichen kann, auf andere Pflanzen ausweichen kann, die Rezepte an die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen kann und so das auch für sich selbst super steuern kann und sich auch besser kennenlernt in der Hinsicht.
Ja, das finde ich total schön. Das ist ja auch wieder mehr so dieses achtsame Hinschauen, ne? Und Hinhören auf den eigenen Körper. Mhm. Welchen Aspekt ich auch in diesem Punkt noch sehr wichtig finde, ist ja die Qualität der Rohstoffe, die ich verwende. Und ich kann ja, du sagtest ja, am besten ist es ja immer, wenn ich die Naturkosmetik auch essen kann. Das liebe ich ja. Wenn ich allerdings, und hier kann ich ja jetzt zum Beispiel auch einen Apfel nutzen für meine Naturkosmetik. Wenn der allerdings nicht bio ist, sondern konventionell hergestellt ist, dann wurde der im schlimmsten Falle bis zu 25 Mal gespritzt. Und diese Inhaltsstoffe landen ja dann auch in meiner Naturkosmetik. Und da finde ich es wirklich darauf zu achten, dass die Rohstoffe, die ich nutze, das hattest du ja gerade auch schon gesagt, dass die eben auch von höchster Qualität sind, dass ich gerade auch wenn ich meine eigene Naturkosmetik mache, wenn ich will, dass das Endprodukt gut ist oder hervorragend ist, dann dürfen auch die ganzen Zutaten, die ich dafür verwende, hervorragend sein. Und da finde ich es einfach super wichtig. Es muss auf jeden Fall bio sein und
Absolut, ja. Weil sonst holst du dir die Pestizide und giftigen Inhaltsstoffe erst wieder in deine Creme. Das wollen wir natürlich nicht. Also hier ist schon beim Einkauf auf gute Qualität zu achten. Es muss aber nicht immer teuer sein. Also vor allem die regionalen Öle, Sonnenblumenöl, Rapsöl, solche Öle eignen sich hervorragend für die Hautpflege und sind relativ günstig. Es muss nicht immer das teure Jojoba oder Mandelöl von weit her sein. Ja. Ich kann mich genauso auch mit einem Bio-Sonnenblumenöl ganz hervorragend pflegen. Tut unglaublich viel für die Haut, ist wahnsinnig gut, verwende ich sehr, sehr gerne. Aber auch die anderen heimischen Alternativen sind eine gute Wahl und ich muss nicht das kleine teure Fläschchen kaufen. Ja? Ja. Genauso auch so ein Apfel aus biologischem Anbau kostet ja jetzt nicht so die Welt. Wenn ich mir anschaue, was ich mir da sonst an Zutaten in die Hautpflege hineinrühren kann, wenn ich eine Hyaluronsäure kaufe oder sonstige Zusatzstoffe kaufe, die ich eigentlich direkt aus der Pflanze auch gewinnen kann, dann sind das ja alles ganz kleine Kosten.
Ja, absolut. Das finde ich jetzt sowieso so schön an selbstgemachter Naturkosmetik. Ich habe auf, wenn ich das richtig mache, ein wirklich hochqualitativ wertvolles Produkt, was mich im Endeffekt echt nicht viel gekostet hat. Wenn ich dann mal gucke, was so meine Freundinnen im Bekanntenkreis für Cremes teilweise ausgeben, die über 100 € kosten, und ich dann auf die Inhaltsliste gucke, dann denke ich mir so, ach, ich freue mich, dass ich heute Abend wieder mein schönes Öl auf meiner Haut schmieren
Ja.
kann.
Es ist nämlich wirklich traurig, je teurer die Creme, häufig, desto schlechter sind die Inhaltsstoffe. Vor allem bei so großen Markenprodukten, Chanel und wer da alles seine eigene Nat Kosmetik hat. Wenn man solche Markenprodukte kauft, schmiert man sich fast nur Erdöl auf die Haut. Das ist, kostet in der Herstellung nichts. Es ist unglaublich. Man zahlt nur für den Namen, für die Marke. Ja? Und natürlich gibt es auch tolle Naturkosmetikhersteller, die wirklich gute Cremes machen. Also das gibt es auch, ja. Aber man kann wirklich unfassbar viel Geld für einen Tiegel voll Erdöl ausgeben.
Ja, das ist schön zusammengefasst. Und da habe ich direkt so ein schlimmes Bild vor Augen.
Es ist aber leider wirklich so. Ging mir auch so. Ich bin da überall durchgegangen. Ich habe gedacht, ich brauche das unbedingt. Also als ich noch nicht selbst gerührt habe, dann zu Hause mal die Inhaltsstoffe gegoogelt und habe gedacht, das gibt's ja nicht. Was ist denn
Ich habe das auch. Ich hab mir einmal in meinem Leben einen Chanel-Lippenstift gekauft und kam mir ganz toll dabei vor. Der war
drin?
natürlich auch richtig teuer. Und irgendwann, als ich dann umgestiegen bin auf Naturkosmetik, habe ich auch gedacht, was hast du dir da nur gekauft? Weil inhaltsstofftechnisch ist das halt echt eine Katastrophe. Ich fühle es auch auf den Lippen. Das fühlt sich nicht schön an. Und ja, so.
Ja, manchmal macht die Werbung einfach einen guten Job und man
Auf
hat
jeden
irgendwie das
Fall.
Gefühl,
Auf jeden Fall.
man kauft eigentlich nur ein Gefühl. Also ja, das
Damals
ist
war das
einfach
toll.
so. Ja.
Ganz genau, ich habe mich toll gefühlt,
Genau, man hat
definitiv.
sich toll gefühlt. Kann auch
Ja.
eine Motivation sein. Langfristig, glaube ich, nicht so befriedigend.
Nein.
Aber ich denke, viele können das nachvollziehen, dass das einfach auch mal so ist.
Auf jeden Fall. Jetzt habe ich eben das schöne Gefühl, wenn ich zu meinem Öl greife. Das hat sich schön gedreht.
Ja, das stimmt, ja. Ja, die fühlen sich auch wirklich, die haben ein ganz besonderes, also die Öle haben schon fast wie eine Ausstrahlung, ist ein ganz besonderes Gefühl. Die leuchten so, man sieht die Farbe. Farbe ist Wirkung, also die viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe haben ja eine spezielle Farbe. Carotinoide in der Karotte sind orange, ein ganz typisches Beispiel. Und die Öle, wenn man mit der ganzen Pflanze arbeitet, nehmen dann zum Teil auch die Farbe an. Daran sehe ich auch, dass da schon was passiert ist. Und die haben dann so eine, es ist wirklich ein schönes Gefühl, ein ganz besonderes, eine ganz besondere Energie haben die dann, ja. Ist echt schön.
Kommen wir mal zum Mythos 2. Nur frische Pflanzen enthalten wertvolle Wirkstoffe. Getrocknete sind fast wertlos, weil sie eben keine Inhaltsstoffe mehr beinhalten. Ist das wahr oder falsch?
Ja, also das ist wieder so wahr, falsch natürlich. Also wenn ich die Wahl habe, nehme ich selbstverständlich immer frische Pflanzen. Denn es ist einfach schön, wenn ich direkt von meiner Terrasse was pflücken kann. Saisonal sind sie dann total. Die haben auch diese besondere Energie, diese frische Energie. Die haben das Pflanzenwasser noch drin. Also pralles Leben quasi. Das pralle Leben ist da noch drin. Ja, also wenn ich die Wahl habe, sind natürlich frische Pflanzen toll. Aber getrocknete sind ganz genauso wunderbar. Ich muss natürlich darauf achten, dass sie schonend getrocknet sind, beziehungsweise auch gut gelagert wurden, also möglichst dunkel gelagert werden, um die Inhaltsstoffe zu schützen und so weiter und vielleicht auch nicht zu lange. Aber dann sind getrocknete Pflanzen einfach eine wunderbare Alternative, um auch mal unabhängig vom Wetter und von der Jahreszeit zu sein. Und mein Lieblingsöl auch mal im Winter noch mal nachzurühren. Ja, wobei ich immer sage zu meinen Teilnehmerinnen auch, macht nicht so viel von dem, auch wenn ihr das jetzt liebt. Nächste Woche habe ich eine neue Idee und ja, da ist die nächste Pflanze dran und die werdet ihr dann genauso lieben. Und dann so geht es im Grunde durchs ganze Jahr. Also es gibt ja keine Zeit im Jahr, wo es nichts gibt. Im Winter nehmen wir dann die Gewürze. Die sind ja von Haus aus getrocknet, ja, funktionieren wunderbar. Oder wir bedienen uns im Wald. Die Nadelbäume sind auch den ganzen Winter über für uns da. Oder auch so Pflanzen wie Vogelmiere findet man fast immer. Und ja, wenn es dann im Frühjahr wieder losgeht, da kommt man mit dem Rühren gar nicht hinterher vor lauter frischen, tollen Pflanzen. Ja, das natürlich. Und ich kann aber eben, wenn die Saison einfach gerade, wenn ich gerade ein was Bestimmtes im Kopf habe oder was Bestimmtes machen möchte oder einfach eine Pflanze habe, die ich jetzt unbedingt nochmal anwenden möchte, natürlich ganz wunderbar auch mit getrockneten Pflanzen arbeiten. Für mich ist dabei ganz wichtig, wenn ich einen Ölauszug mache, brauche ich trotzdem Feuchtigkeit. Mhm. Klingt das mal sehr paradox, ich kriege sehr viele Rückfragen dafür, aber das ist ganz wichtig, denn eine Pflanze hat immer Wasser- und öllösliche Inhaltsstoffe. Das ist das eine. Und zum anderen sind in der getrockneten Pflanze die Zellwände, alles ist ganz verschrumpelt und eingeschlossen. Ja, ich sage immer, wir müssen die Pflanze erst wieder wach küssen. Und das geht eben mit Wasser. Öl kann da nicht ran. Wasser kann die Zellwände wieder aufquellen lassen. Wasser macht die Inhaltsstoffe verfügbar. Das sehe ich bei jedem Tee. Sobald ich mir einen Tee aufgieße, nach einer Minute schon während das heiße Wasser über die Pflanze geht, fängt an, sich da was zu verfärben, fangen an, da sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe auszutreten. Also Wasser ist ein ganz intensives Auszugsmittel, das die Zellwände wieder aufquellen lässt und das die Wirkstoffe für mich verfügbar macht.
Ja.
Und deswegen, wenn ich mit getrockneten Pflanzen arbeite, die wunderbar sind, dann werde ich sie aber immer vorher wach küssen, um überhaupt an die wunderbaren sekundären Pflanzeninhaltsstoffe heranzukommen. Das Wasser wird dann später wieder verkocht, das ist dann nicht mehr drin. Da braucht man sich dann keine Sorgen machen wegen der Haltbarkeit. Das sorgt nur dafür, dass auch die wasserlöslichen Inhaltsstoffe gelöst werden. Das Wasser verdampft dann. Sehr, sehr viele von diesen Inhaltsstoffen können mit dem Dampf nicht mitbleiben im Öl. Und ich kriege so einen unglaublich intensiven, leuchtenden, wirkstoffreichen Pflanzeninhaltsstoff, ohne dass ich ein einziges Pulverchen hinzufügen muss.
Ja, sehr schön. Dann, du hast gerade schon ein schönes Stichwort genannt, deswegen leite ich direkt mal über zu Mythos 3. Durch das Kochen gehen alle oder sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe verloren.
Ja.
Das wahr oder falsch? Also bei mir, ich höre auch immer meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen von meinem Online-Kurs Wilde Selbstversorgung, wenn mal irgendwas gekocht werden soll, um Gottes Willen, dann gehen ja alle Inhaltsstoffe verloren. Ja. Ist das wahr oder falsch?
Mein absoluter Lieblingsmythos.
Ja, ich weiß.
Also, Hitze ist unser Freund. Feuer ist unser Freund. Ja, grundsätzlich, es ist, sagen immer alle, schonend, ja. Also wenn ich schon schonend höre, drehen sich bei mir die Fußnägel hoch. Weil was ist denn schonend? Das wird ja nie definiert. Und manche legen das dann auf 30 Grad oder sowas. Und ich hatte dann eine Teilnehmerin, die hat gemeint, ob ich nicht noch eine Bienenwachsempfehlung hätte, weil wenn sie ihre schonend schmilzt bei 40 Grad, dann schmilzt ihr Bienenwachs nicht. Ich so, ja. Bienenwachs schmilzt bei 65 Grad. Alles. Mit allem anderen wirst du keine Freude haben. Also, ja. Kochen macht uns Inhaltsstoffe verfügbar. Jede Suppe ist besser verdaulich, wenn ich sie vorher gekocht habe. In der TCM, im Ayurveda, kommt niemand auf die Idee, nur ungekochte Sachen zu essen oder zu empfehlen. Gerade wenn man angeschlagen ist, wenn man krank ist und wenn man sich wieder aufbaut, wenn einfach es leicht gemacht werden muss, dass der Körper Inhaltsstoffe aufnehmen kann, Vitamine, Mineralien aufnehmen kann, ohne viel zu arbeiten, müssen die Sachen vorher gekocht werden. Und das haben wir in der Naturkosmetik komplett Das wird komplett ignoriert, dieses eigentliche Wissen aus so uralten Traditionen. Und ich muss aber auch nicht nur auf alte Heillehren schauen, ich kann mich auch in der Wissenschaft bedienen. Carotinoide zum Beispiel werden 10-mal besser verfügbar, wenn ich sie koche. Ja? Gut pürieren und gut gekocht machen Carotinoide überhaupt erst verfügbar. Ätherische Öle. Um ätherische Öle zu gewinnen, brauche ich die Wasserdampfdestillation. Das ist mit kochendem Wasser, also Dampf, geht durch die Pflanze hindurch, um das ätherische Öl zu lösen. Also Kochen ist ein ganz, ganz wichtige Zutat. Ein weiterer Feuer ist quasi eine, die geheime Zutat in meinen Rezepten. die Produkte erst so richtig wirksam macht und die Inhaltsstoffe erst so richtig gut verfügbar hat. Und selbst so, wie man immer sagt, empfindliche Inhaltsstoffe wie Vitamin C, wenn ich Vitamin C koche, es ist stark wasserlöslich, passiert es vor allem, dass es ins Wasser übergeht. Also das, was ich da verliere, ist vor allem dadurch, weil sich das Vitamin C löst und dann im Kochwasser enthalten ist. Ich habe da immer noch einen Teil natürlich reagiert, oxidiert und so weiter. Also ich habe einen Verlust von circa 30%. Aber das heißt, ich habe immer noch 70% von dem Stoff enthalten. Und das ist doch eigentlich jede Menge. Sehr viel davon löst sich dann halt im Kochwasser und deswegen muss ich so direkt beim Kochen ein bisschen aufpassen, wenn ich das Wasser dann wegschütte, ist natürlich schade, wenn ich das Wasser in der Suppe habe, sowieso quasi, wenn ich eine Suppe mache und das dann esse, dann nehme ich das ja wieder zu mir, nur halt nicht mehr so direkt in dem Gemüse. Und das ist so ein bisschen das, wo wir aufpassen müssen, was wir im Hinterkopf haben müssen und wo in letzter Zeit das total aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, auch was heißt heiß? Also ein Öl kann man bis 150, 180 Grad locker erhitzen, so ziemlich alle Öle, ohne dass das wirklich für das Öl heiß ist in dem Sinne, ja. Ab 150 Grad, ab 180 Grad, da passiert dann was, das ist dann ein bisschen wirklich zu heiß. Aber bei der Methode, die ich mache, bleiben wir unter 100 Grad, es wird gekocht mit Wasser. Da sind wir da ganz weit weg von irgendwelchen kritischen Temperaturen, wo man sagt, hier geht wirklich was kaputt, hier geht wirklich was verloren, ja. Also es gibt so diese starken Antioxidantien, die sind ein bisschen schon gefährdet zur Hitze, weil einfach Hitze bedeutet viel Bewegung und die reagieren dann einfach sehr, sehr stark natürlich, werden aber in dem Sinne nicht zerstört, sondern reagieren einfach mit dem Luftsauerstoff und die allermeisten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, Bitterstoffe, Carotinoide, Gerbstoffe, auch Flavonoide und so weiter sind hervorragend hitzestabil, bei Hitze eben bis 100 Grad und können erst so richtig gut aufgenommen bzw. gelöst werden, wenn ich die Geheimzutat Feuer mit integriere. Also das ist, es ist einfach so wichtig, dass wir wieder anfangen, das Feuer auch zu lieben oder die Hitze zu lieben und da auch keine Angst davor zu haben. Dadurch, dass wir kochen können, dass wir das Feuer entdeckt haben, hat uns als Menschheit so weit gebracht. Wenn wir immer noch alles rohknabbern würden, hätten wir uns lange nicht so gut entwickelt. Und das ist einfach, weil wir die Nährstoffe dann viel besser aufnehmen können, wenn sie gekocht und quasi wie vorverdaut sind. Und das gilt auch in der Hautpflege.
Das Spannende daran ist ja, es ist ja völlig normal, getrocknete Kräuter mit heißem Wasser zu überbrühen und das Ganze dann als Tee zu trinken, ne? Da ist das normal. Und die Kockt ist ja auch eine klassische Zubereitungsart, wo ich das Kraut teilweise ja über mehrere Stunden koche, damit ich an die Inhaltsstoffe herankomme, um eben eine entsprechende auch ja, Heilwirkung erzielen zu können. Da ist das total normal, ne? Aber in der absolut. Naturkosmetik ist das irgendwie, da hat man eine andere Wahrnehmung.
Ja, da hat auf einmal jeder Angst vor Feuer und bloß nicht zu heiß und alles so ganz empfindlich, ja? Aber es ist wirklich, wir müssen uns dann nochmal die Definition von heiß anschauen und die beginnt einfach für ein Öl bei 150 Grad und vorher ist einfach nichts heiß. Das ist quasi für die kalt in dem Sinne. Und natürlich, je höher die Temperatur ist, diese Oxidationsprozesse, die werden da ein bisschen beschleunigt, ja. Aber wenn ich das mein Produkt herstelle für die Hautpflege, das ich dann die nächsten 6 Monate verbrauchen möchte, dann ist das alles total im Rahmen und da passiert da überhaupt nichts.
Es fällt mir wirklich nur ein einziger Inhaltsstoff ein, der auch ja relativ gängig ist, der hitzeempfindlich ist, und das sind ja Schleimstoffe. Aber
nein.
Nee, auch nicht.
Hast du schon mal Leinsamen gekocht?
Ja, stimmt.
Ja, was passiert da mit den Schleimstoffen,
die sind,
wenn du
schleimig.
Leinsamen kochst? Ja.
Ah.
Ja. Mein nächster Lieblingsmythos.
Direkt der nächste Mythos, ein extra Mythos. Schleimstoffe sind hitzeempfindlich.
Ja,
nein.
Ich meine, jeder, der schon mal einen Leinsamen gekocht hat, um daraus ein Gel zu machen oder in seinem Porridge diesen Schleim, versteht doch und sieht doch, dass Schleimstoffe hitzestabil sind.
Habe ich heute Morgen noch gegessen.
Ja, und es, man denkt einfach nicht drüber nach. Das
ja.
ist wirklich unglaublich. Es ist eigentlich so ein Ding, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Oder was jeder weiß, wenn ich Leinsamen koche, entsteht Schleim.
Ja, da hast du absolut
recht. Aber es gibt tatsächlich einen Inhaltsstoff, der hitzeempfindlich ist. Und das sind die Senfölglykoside, wie sie in Kapuzinerkresse oder Krähen oder Zwiebeln zum Beispiel vorkommen. Ja. Wobei ich da sagen muss, also aus Creme mache ich mir halt sehr selten eine Hautcreme. Also das ist halt.
Und wenn dann nicht mal eine Hautcreme damit gemacht. Ich stelle mir das echt spannend vor.
Und wenn, dann ist das halt auch nicht so, nicht wegen den Senfölglykosiden. Also das sind tatsächlich diese Senfölglykoside, das ist der einzige Inhaltsstoff. Aber auf den kann ich ganz gut verzichten in der Hautpflege jetzt.
Definitiv. Definitiv. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt Mythos 4 auch schon. Zusatz-Bonus-Mythos. Das war jetzt auch ein schöner Aha-Moment für mich. Dann sind wir jetzt bei Mythos 5. Wenn ein Produkt stark duftet, sind viele wirksame Pflanzenstoffe enthalten. Ist das wahr oder falsch?
Naja, natürlich ist das falsch. Das kann sich jetzt wahrscheinlich schon jede Zuhörerin denken. Das ist immer wieder bei den ätherischen Ölen. Der Duft ist einfach das, was ich als erstes wahrnehme, wenn ich ein Produkt in die Hand nehme. Es ist auch, ich sehe dir ja natürlich auch Seifen. Und wenn ich irgendwie meine Seife zeige, das Erste, was er macht, zur Nase führen. Das Erste, was er macht, ist riechen. Das ist einfach das. Es ist so ein intuitiver Prozess, der so tief in uns verankert, etwas über Duft wahrzunehmen. Das mache ich sofort und automatisch. Und das weiß die Naturkosmetikindustrie, beziehungsweise die Kosmetikindustrie, und nicht nur die, wissen, wie sehr wir auf Duft gepolt sind, wie sehr wir das lieben, und deswegen wird da sehr viel mit Duft gearbeitet. Ganz egal, was da sonst drin ist, wenn es gut riecht, wird es sofort positiv bewertet. Mhm. Wenn es gut riecht, gehe ich sofort davon aus, dass es ein tolles Produkt ist. Es ist ganz egal, was das für weitere Inhaltsstoffe hat, aber sobald es gut riecht, erstmal so im ersten Moment, sagt jeder, oh, das ist ja schön und oh, das will ich haben.
Ja.
Und die Kosmetikindustrie weiß das natürlich, und nicht nur die. Wenn man in viele Geschäfte reingeht, mittlerweile wird man am Anfang gleich mit so einem Duft konfrontiert. Meistens, also in mir sorgt das für Übelkeit. Ich weiß nicht.
Ich kann in diese Geschäfte nicht mehr
gehen. Gut funktioniert. Ja, auch manche Hotels, wenn man reingeht, sofort bekommt man so einen personalisierten Duft quasi. Da gibt es ja mittlerweile eigene Industrie,
ja.
Die
Duftmarketing.
Das entwirft und dann ein gutes Gefühl und Kauf anregen soll, einfach uns emotional auch manipulieren soll. Das ist ja genau das, was ätherische Öle eben tun. Und das ist genau das, weswegen ich mich auch so sehr dafür einsetze, mal mit den ätherischen Ölen ein bisschen auf die Bremse zu treten. Was auch immer wieder aneckt, verstehe ich auch total, weil allen die ätherische Öle lieben. Ich liebe sie auch. Aber wir müssen mal wieder drauf schauen, dass es ein normales Maß bekommt, dass man das nicht so überfährt. Das ist genauso wie beim Zucker. Zuckerkonsum ist viel zu hoch. Wenn man sich da mal wieder ein bisschen abgewöhnt und da ein bisschen auf Zuckerverzicht geht, wird plötzlich alles auf einmal süß. Auch der Geruchssinn, regeneriert sich, erholt sich und man riecht alles viel stärker, viel intensiver. Man nimmt es viel besser wahr, wenn man da mal ein bisschen eine Duftdiät quasi macht. während man sich ja auf der anderen Seite auch ganz schön abstumpfen kann, wenn man immer und so
Ja.
viel riecht und so sehr nach der Nase geht. Und deswegen funktionieren ja auch die synthetischen Düfte so gut, weil die intensiv sind, lange halten und mir einfach sofort in die Nase springen, sofort sowas anregen bei mir. Und gerade diese synthetischen Duftstoffe sorgen dann aber auch sehr viel für Allergien, für Reizungen, dass man es eigentlich nicht verträgt, dass man Kopfschmerzen kriegt, haben alle möglichen Auswirkungen, die gar nicht gut sind. Also, so ein starker Duft lässt mich immer sehr vorsichtig werden, lässt bei mir quasi alle Alarmglocken angehen. Und die Wirkung, es gibt einfach noch so viel mehr. Ich kann eine Wirkung erzielen, die Ringelblume, wunderbare Carotinoide, und hat aber kaum einen Duft.
Ja.
Wirkt wunderbar ohne Duft. Es ist ganz, 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 ganz fantastisch. Und nur weil sie keinen Duft hat, heißt das nicht, dass sie nicht wirkt, ja? Oder die Gerbstoffe, auch die wirken wunderbar, haben aber keinen Duft. Flavonoide, Bitterstoffe, einfach alles. Alle anderen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe kann ich mir in meine Pflege holen. Deswegen macht es durchaus auch Sinn, eine Naturkosmetik mal zu rühren, die vielleicht gar nicht so stark duftet. Ja? Nur aus
Ja.
Ringelblumen zum Beispiel oder aus Vogelmiere oder anderen grünen Pflanzen, die vielleicht nicht gleich so einen intensiven Duft haben, haben aber trotzdem mal ganz tolle Wirkung über die anderen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Natürlich ist es schön, wenn es dann auch ein bisschen duftet. Wir sind einfach drauf trainiert. Das ist was Ur-Ur-Ur-Uraltes in unserem Gehirn. Verstehe ich auch, dass das gerne gereizt wird. Ich arbeite deswegen in meinen Rezepten auch immer noch mit einer Duftpflanze dazu, also zusätzlich zur Wirkung oder ergänzend. Die Duftpflanze hat ja auch eine Wirkung. Schaue ich auch, dass es riecht, quasi, um es auch maskenkompatibel zu machen. Für alle, die jetzt noch nicht so lange das gewohnt sind oder diesen Duftentzug
Ja.
so lange haben. Natürlich ist das schön. Aber es ist auch schön, also nur weil es duftet, hat es noch lange keine Wirkung.
Ja. Ich warte ja auf die Holunderblüte. Also jetzt, wo wir das Interview gerade aufnehmen, sind wir noch vor der Holunderblüte. Und letztes Jahr habe ich nach einem deiner Rezepte ein Öl gemacht und habe da eben ein paar Duftpflanzen aus meinem Garten hinzugefügt. Und ich habe mir ausnahmsweise mal das Rezept aufgeschrieben. Und ich freue mich jetzt schon so sehr darauf, das nachzumachen, weil es einfach auch so unglaublich gut geduftet hat. Also ich kann mich da auch nicht frei von machen, aber ich habe tatsächlich, seitdem du mich auf diese Problematik aufmerksam gemacht hast mit den ätherischen Ölen, angefangen, bewusst das zu reduzieren und mich auf die ätherischen Öle, die in der Pflanze enthalten sind, ja, zu fokussieren und dass das eben ausreicht. Ich habe immer Kosmetik gerührt mit ätherischen Ölen und ich habe ja auch deinen Kurs gemacht. Seitdem nicht mehr. Seitdem setze ich auf die natürlichen Duftstoffe aus den Blüten und aus den ätherischen Ölen der Pflanze direkt. Das ist echt schön. Und da kommen wirklich spannende und richtig schöne Düfte bei raus.
Ja, man kann plötzlich sehr kreativ werden, auch mit
Ja,
dem,
auf
was man
jeden
so hat.
Fall.
So eine große Kreativität. Und du musst auch keine Sorgen mehr haben, wenn du es deinem kleinen Sohn oder dem
Ja, ganz
Baby
genau.
gibst, wenn das eben in so einer natürlichen Konzentration, gerade auch wenn man das als Mutter trägt und vielleicht ein kleines Baby hat und dann Parfum ist ganz schlechte Idee. Also
Ja.
das, und aber auch diese ganzen parfümierten Bodylotions und Duschgele und einfach den ganzen Duft, den wir uns jeden Tag dann noch mit dem Wäsche, mit dem Waschmittel drin und alles, was wir da so an uns haben, die Babys, wenn die auf die Welt kommen, die riechen so intensiv, die nehmen das so intensiv wahr. Und wenn du eben wirklich nur mit der Pflanze arbeitest, kannst du die ich auch gerne da noch mit ein bisschen Duft verwöhnen, ohne dass das dein Baby zu sehr irritiert.
Ja, das finde ich total schön. Wobei, da setze ich dann tatsächlich auf so, ich glaube, komplett duftneutrale Sachen. Aber das ist nochmal ein total schöner Punkt. Das ist nämlich auch für die Kinder, die uns da dann permanent riechen müssen, einfach so viel angenehmer. Und ich setze meinem Kind nicht die Gefahr aus, dass es irgendeine Allergie entwickeln kann, nur weil ich die ganze Zeit mit irgendwelchen synthetischen Düften durch die Gegend renne. So, und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Mythos. Eigentlich Mythos 5, aber jetzt ist es Mythos 6 geworden. Nur teure Pflanzenextrakte sind wirksam. Günstige Zutaten aus heimischen Wildpflanzen bringen einfach nichts. Ich meine, wer dir jetzt schon zugehört hat, weiß eigentlich die Antwort. Aber ich möchte es trotzdem nochmal gegenüberstellen. Teure Pflanzenextrakte gegen die Brennnessel oder Vogelmiere aus dem eigenen Garten.
Ja, also das ist natürlich wirklich nicht sehr schwer zu erraten, was ich jetzt sagen werde. Natürlich sind die auch vor allem kostenlos vorhandenen heimischen Wildkräuter absolut vorzuziehen. Es ist halt immer so, damit kann man kein Geld verdienen oder nur sehr wenig, und deswegen gibt es dafür keine Werbung. Und wenn ein exotisches Öl, Moringa-Öl oder Kukui-Öl oder keine Ahnung, wie die alle heißen, das kommt halt von weit her. Das hat diesen exotischen Charme, was Besonderes quasi. Und da kann man dann auch ein bisschen mehr verlangen, beziehungsweise als Aushängeschild wird es einfach gerne verwendet in so Naturkosmetikfachhandel. Aber ja, auch nicht nur da. Wir brauchen nur in den Supermarkt gehen und die exotische Ananas, oder andere Sachen sind oft attraktiver als jetzt ein Apfel daneben, der halt immer verfügbar ist. Ja, das ist natürlich das ist auch ein ganz verständliches Gefühl oder Bedürfnis, dahinter mal was Besonderes zu haben. Ist auch gar nichts Schlechtes, da mal zuzugreifen. Solange man grundsätzlich seine Basis, das, was wirklich einfach zu Hause, regional, saisonal da ist, als Basis da hat. Und genauso ist das auch in der Naturkosmetik. Und da ist aber leider die Basis halt total verloren gegangen. Aus meinem Empfinden haben wir nur noch das Gefühl, je exotischer und je unersprechlicher der Name und je weiter her und je rarer und so weiter. Also ein Öl, was aus einer Pflanze gewonnen wird, die am anderen Ende der Welt wächst, muss sofort sehr viel besser sein und macht uns quasi sofort 20 Jahre jünger und hilft gegen alles. Und das ist irgendwie so diese Erwartung, die wir haben, statt einfach mal zu schauen, was macht eigentlich die heimische Sonnenblume. Total out. Interessiert sich überhaupt niemand dafür, weil ist total leicht verfügbar, gibt es ja in jedem Supermarkt. Kann ja nicht gut sein.
Radfett meinst du etwa?
Ja, wobei auch da, es gibt ja verschiedene Sorten, also sowohl das für Salat mit sehr viel Linolsäure ist ganz hervorragend. Die Linolsäure ist ganz ein wichtiger pflegender Inhaltsstoff in der Hautpflege. Und das andere, das ölsäurereiche Bratöl, ist wunderbar stabil. Das liebe ich total in meinen Rezepten. Günstig, leicht verfügbar. Das ist einfach auch das, was bei uns in der Gegend wächst und man leicht drankommt und auch entsprechend günstig ist. Und damit verdient man natürlich nicht so viel, und Werbung gemacht wird dann eher für die anderen Rohstoffe. Für die Rohstoffe, die exotisch klingen, die was Besonderes sind, wo man sich quasi was Besonderes gönnen kann. Aber ich finde, das Besondere ist eher, wenn ich mir Zeit nehme und aus dem Rosmarin auf meiner Terrasse oder im Garten und dem Sonnenblumenöl aus dem Supermarkt ein richtig tolles Hautpflegeöl zauber. Ja. Das ist doch eher das wirklich Besondere und das wirklich Schöne, was ich so dabei habe.
Gut, dass wir ein bisschen Werbung machen für Vogelmiere, Brennnessel.
Stimmt, ja. Also es dreht sich ja beziehungsweise es ist, ich finde, das Interesse wird immer größer. Ja. Und natürlich dadurch, dass wir Online-Kurse geben, mit diesen saisonalen, regionalen Pflanzen, haben wir auch ein Interesse daran, für die Werbung zu machen. Das ist dann im Grunde, wo es einen Markt gibt, gibt es dann auch jemanden, der sich dafür einsetzt, der darüber redet, der seine Zeit dafür investiert, sein Wissen und einfach das dann auch verbreitet. Ja. Es braucht dafür im Grunde immer auch irgendwie einen Markt.
Ja, das stimmt. Wir sind jetzt durch mit den Mythen. Ich habe noch eine Frage.
Ja, mal damit.
Wie kann ich als Laie erkennen, ob jetzt ein pflanzlicher Inhaltsstoff tatsächlich in meinem Ölauszug gelandet ist und auch ja, wirksam ist? Gibt es da so ein paar Punkte? Natürlich kann ich jetzt nicht nachmessen, so Flavonoide sind in dem und dem gerade in meinem Öl enthalten, aber gibt es so ein paar Indikatoren, die mir sagen, ja, das ist schon ein ganz gutes Öl geworden, das scheint reich an Inhaltsstoffen zu sein.
Ja, so, also das ist auch ganz witzig. Da denke ich auch immer, wir mögen es am liebsten, wenn alles ein Zertifikat hat.
Ja.
Also wissenschaftlich anerkannt, mit am besten mit Urkunde und Stempel versehen. Das ist ja auch bei ganz vielen Pflanzen so, die seit Jahrtausenden in der Volksheilkunde eingesetzt werden. Und wenn die Wissenschaft das jetzt noch nicht rausgefunden hat, warum die wirken, dann wirken sie halt leider nicht, obwohl sie quasi seit Jahrtausenden verwendet werden. Und oft ist es ja so, dass wir einfach noch nicht wissen, wie sie wirken oder noch nicht die Mechanismen dahinter verstanden haben.
Ja.
Von dem jetzt wirklichen Wissen, was wir haben, wir schauen halt durch ein kleines Schlüsselloch auf die Welt mit unserem Wissen, was wir haben. Es ist halt wie so ein kleines Schlüsselloch, dass man Ausschnitte sieht. Also das ist zum einen so dieser Aspekt, der mich dabei immer so ein bisschen amüsiert, dass etwas offensichtlich erst wirksam sein kann, wenn es auch ein Stempel und ein Zertifikat trägt. Und das ist tatsächlich total schwer, den komplexen Zusammenspiel von Pflanzen wirklich zu ergründen. Wir können einzelne Inhaltsstoffe isolieren und dann sagen, wie sie wirken, aber wir wissen damit immer noch nicht, wie sie sich dann in der Pflanzenmatrix verhalten. Und die Pflanze ist ein Vielstoffgemisch, die besteht halt nicht nur aus einem einzelnen Inhaltsstoff, der da drin wirkt, sondern immer viele Wechselwirkungen. Und das ist wirklich etwas, wenn wir da in ein paar hundert Jahren drauf schauen, wenn wir da wahrscheinlich, da hoffe ich mal, weiter sein, wo wir jetzt so gerade stehen. Ja, also das ist zum einen dieses so vom Kopf her. Und woran erkenne ich, ob mein Öl mir gut tut? Ja, spür mal rein. Tut's dir gut? Was sagt deine Haut? Deine Haut redet mit dir. Und wenn sie sagt, das mag ich, da fange ich an zu strahlen und da werde ich ganz rosig und da fühle ich mich ganz wohl, ja, dann wird es wohl voller Wirkstoffe sein, voller wertvoller Inhaltsstoffe, die deiner Haut auch gut tun. Und da dürfen wir auch wieder ins Spüren und so zu uns selbst zurückfinden, zu unserer Intuition zurückfinden. Wenn etwas mir offensichtlich gut tut, dann wird es auch voller Inhaltsstoffe sein. Und auf der anderen Seite auch, kann deine Haut dir auch mal sagen, du, das mag ich überhaupt nicht, also bin ich kein Fan von. Und auch dann kannst du nicht sagen, aber da habe ich jetzt die ganzen guten Inhaltsstoffe drin, das muss dir gefallen. Damit wirst du nicht sehr erfolgreich werden, ja. Ja, und dann aber natürlich sehen, also Farbe ist Wirkung, die Farbe des Öls verändert sich, wenn du einen guten Auszug machst. Riechen, da sind wir wieder bei den ätherischen Ölen, kann man ganz leicht feststellen, ob welche drin sind, indem man dran riecht. Spüren eben, was deine Haut sagt, wie sie sich anfühlt, wie du damit zurechtkommst. Ja? Ansonsten kannst du natürlich nur ein Labor nehmen und der ein Labor suchen, dass der ein Zertifikat und einen Stempel drauf gibt. Oder du spürst wieder in dich hinein, verbindest dich mit deiner Intuition und spürst dann auch sehr schnell, ob es für dich wirkungsvoll ist, ob es dir gut tut, ob es das ist, was du gerade brauchst oder eben nicht.
Das finde ich sehr schön. Es waren jetzt auch ein paar Fakten für mich mit dabei, an denen ich mich orientieren kann. Das finde ich auch gut. Ich mag ja so gerne diese Kombination. Ne? Ich bin schon faktenbasiert.
Natürlich.
Und ich mag es einfach auch total gerne, ne? Diesen Aspekt, den die Pflanzen immer mitbringen, dass wir da wieder reinspüren dürfen, dass wir zuhören dürfen, dass unsere Haut mit uns spricht, dass unser Körper mit uns spricht und wirklich Zeichen gibt. Und das auch total okay ist, wenn ich mal ein Öl hergestellt habe, was meine Haut nicht so gerne mag. ja, dann werde ich, also dann wird es in der Regel, das passiert Gott sei Dank super selten. Ich weiß gar nicht, ob mir das überhaupt schon mal passiert ist, aber wenn mir das passieren würde, würde ich wahrscheinlich daraus Fußbutter machen.
Seife, ich mache immer Seife aus
Oder
Oliven.
Seife, ja, ganz
Das ist
genau.
super.
Das stimmt. Also man findet auch dafür dann tatsächlich noch mal eine andere Verwendung. Aber ja, mit diesem Aspekt möchte ich super gerne schließen, ne? Dass unsere Haut, dass unser Körper mit uns spricht und uns schon sehr wohl sagen kann, ob das wirkungsvoll ist oder eben nicht, ob uns das gut tut oder eben nicht.
Absolut.
Vielen Dank, Katharina. Das war wieder einmal ein sehr reiches Interview mit dir. Ich habe auch wieder einmal sehr viel mitnehmen dürfen.
Das freut mich.
Vor allem das mit den Schleimstoffen, das fand ich jetzt richtig, richtig gut. Da hast du mich voll ertappt. Und dein Beispiel mit den Leinsamen Müsli, da habe ich gerade echt gedacht, ja, jeden Morgen, fast jeden Morgen esse ich irgendwie Hirsebrei oder was auch immer. Und fast immer sind Leinsamen mit dabei. Und ja, hätte ich eigentlich besser wissen dürfen. Aber gut, ich hoffe, dass unsere Zuhörer, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch mehr als einen Aha-Moment hatten hier bei dieser Folge. Ich freue mich auch sehr, dass, ja, dass du bis zum Ende zugehört hast. Hoffe, dass dir die Folge gefallen hat, dass du wieder viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig über eine Bewertung von dir. Und alle Informationen zu Katharina findest du in den Shownotes, wie gesagt, auch zu ihrem Kurs, der ja demnächst wieder startet.
Im September wird es wieder Pflanzenstoffe genial einfach geben mit Live-Klassen. Da beschäftigen wir uns mit den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen in Videos und rühren dann gemeinsam in Live-Klassen Rezepte, besprechen die Wirkung, besprechen, ob man, woran ich erkenne, dass der Inhaltsstoff jetzt in meiner Hautpflege enthalten ist,
Ja.
auch ohne Labor. Es gehen natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse, was man so weiß darüber. Ja, also wir tauchen ganz, ganz tief ein in die Welt der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Es ist eher ein Kurs, wenn man schon ein bisschen was gerührt hat, wenn man schon weiß, was ein Flavonoid ist, ein Gerbstoff ist. Man muss jetzt
Ja.
keine diplomierten Abschluss da drin haben, aber als absoluter Anfänger, da wäre eher Naturkosmetik genial einfach dann das Richtige, wo man wirklich so die Basic lernt, wie muss ich keine Hautpflege mehr kaufen, wie kann ich alles genial einfach selber machen. Das wäre in Naturkosmetik genial einfach dann der richtige Anlaufstelle.
Ja. Und wer die Folge jetzt nicht sofort hört, sondern später, der kann sich dann auch gerne auf die Warteliste setzen, ne? Der
Genau.
startet nicht nur im September, der Kurs. Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Es hat mich sehr gefreut und ja, für dich und deine Arbeit nur den größten Erfolg. Ich danke dir sehr. Hast auch
Und
mein
Dankeschön.
Badezimmer und mein Naturkosmetik-Repertoire sehr bereichert. Und ja, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier im Podcast warst, hoffentlich.
Immer total gerne. Es ist wirklich, das ist ein wunderschöner Podcast. So viel Pflanzenliebe und Wissen, was ihr da verteilt, das ist sehr wertvoll.
Danke. Also, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.